Ja, meine Lieben, wir sind also tatsächlich im siebten Schöpfungstag drinnen, haben eigentlich sehr viel rundherum besprochen. Also was uns der siebte Schöpfungstag dazu die Gelegenheit gibt, der siebte Schöpfungstag ist ja eigentlich der Tag der Ruhe. Das heißt, äußerlich tut sich sehr, sehr wenig, wobei äußerlich sowieso sehr relativ zu nehmen ist, weil äußerlich ist in dem Fall die Seelenwelt genommen. Aber da zieht sich's noch mehr ins Geistige zurück. Das heißt also auch, jetzt in der Seelenwelt spielt sich nicht viel ab. Es ist ein Reifen, ein Durchgang durch eben einen rein geistigen Zustand letztlich, der da bereits beginnt. Und danach fängt ja dann die sogenannte zweite Schöpfungsgeschichte an. Also das heißt, das ist die Vorbereitung gewesen. Die zweite Schöpfungsgeschichte ist eben dann die Ebene, wo geschildert wird, was im Ätherischen bzw. im beginnenden Physischen sich abspielt. Wobei in Wahrheit natürlich diese Entwicklungen alle sich überschneiden. Also das heißt, dass es in der Bibel hintereinander geschildert wird, heißt nicht, dass es einfach zeitlich auch so streng hintereinander passiert, sondern das ist teilweise parallel. Es ist aber ganz typisch, wenn man es eben hellsichtig betrachtet, wenn man so zurückschauen kann wie Moses auf diese Zeit, dann stellt man eben den Blick auf eine bestimmte Ebene in gewisser Weise ein. Und die tritt dann einmal hervor, und wenn man den Blick auf eine andere Ebene einstellt, das heißt andere Fragestellungen, auch in der Seele meditiert, dann kriegt man immer einen Einblick in eine andere Ebene, aber die durchaus gleichzeitig laufen kann oder zumindest teilweise gleichzeitig laufen kann. Wir haben begonnen damit, am siebten Schöpfungstag uns ein bisschen zu beschäftigen mit der Tempellegende. Wir werden heute damit immer noch nicht fertig werden, aber wir haben so hingepeilt dort irgendwie zur Erinnerung. Diese Tempellegende hat nämlich einerseits etwas zu tun mit den Freimaurern, dort kommt sie vor, sie kommt aber auch bei den Rosenkreuzern vor, und Steiner sagt ja, dass die Tempellegende in der Art also formuliert wurde von Christian Rosenkreuz selber und sozusagen aus berufenem Mund, weil er ja der wiedergeborene Tempelbaumeister Hiram Abiff ist. Also das heißt, er war auch zur Zeit des Tempelbaus, des tatsächlichen Tempelbaus in Jerusalem verkörpert. Salomon selber, das ist also die Zeit Salomons, also wir sind so um 1000 herum vor Christus, konnte selber diese Pläne und die Ausführung dieses Planes nicht durchführen. Er konnte also sozusagen aus dem Geistigen heraus schon den Plan insoweit fern herunterholen, als ja der Tempel, in dem Tempelbau sich etwas ausdrückt, nämlich in Wahrheit drückt sich aus der Leibesbau des Menschen, also des, namentlich des physischen Leibes. Das heißt, es soll eigentlich ein Vorbild sein, natürlich nicht eins zu eins, nicht eine Statue, aber so gewisse Maße, gewisse Harmonien, die drinnen sind, die diesem Tempelbau versteckt zugrunde liegen, die drücken sich eben auch im physischen Leib des Menschen aus, und zwar im physischen Leib des Menschen, wie er zunächst einmal sich noch heranbilden soll, insbesondere bis zur Zeitenwende hin, nämlich um dann ein Gefäß zu bilden, in das sich der Christus verkörpern kann. Also darauf zielt das zunächst einmal hin, also darauf zielt dieser Tempelbau in Jerusalem. Hat eine gewisse Gültigkeit natürlich auch noch für unsere Zeit, aber beginnt sich jetzt bereits zu ändern, weil ja durch das, was der Christus hereingebracht hat, bereits was Neues hineinkommt. Und darum hat es auch eine gewisse Berechtigung, dass der Tempel ja dann relativ bald auch nach Christus untergegangen ist, und das war schon damals dann nicht mehr der Originaltempel, muss man auch dazu sagen. Also schon der salomonische Tempel wurde zerstört und neue Tempelformen gebaut. Also er hat eigentlich gar nicht so lange bestanden in Wahrheit. Also jedenfalls Salomon als großer Eingeweihter, als eigentlich ein Repräsentant des reinen Jahwe-Menschen, könnte man sagen. Also Salomon entspricht wirklich dem Idealbild dessen, was durch Jahwe was ist Jahwe? Jahwe, sagten wir, ist eigentlich gemeint das Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim. Das dann aber repräsentiert wird, auch insbesondere durch den einen Elohim, den Monden-Elohim, der eben auch den Namen Jahwe hat. Aber er spiegelt eigentlich immer wieder das Gemeinschaftsbewusstsein aller sieben Elohim. Also das ist kein Widerspruch sozusagen, dass es einer ist, aber zugleich spiegelt er das Gemeinsame wider. Er ist also der Vertreter dieses Gemeinschaftsbewusstseins, zu dem die Elohim erst im Laufe der Schöpfungsgeschichte zusammengewachsen sind. Also das ist eben fertig in etwa am 6. beziehungsweise 7. Schöpfungstag. Am 7. Schöpfungstag hören wir, dass das erste Mal das Wort Jahwe auftritt, wo wir jetzt immer Adonai lesen, wie es auch üblicherweise gemacht wird. Also eigentlich heißt das jetzt, Sie haben die 6 Schöpfungstage vollzogen, also das äußere Werk vollzogen. Der Mensch ist geschaffen nach ihrem gemeinsamen Bild und dadurch haben sie die Fähigkeit erlangt, selber dieses Gemeinschaftsbewusstsein aufzunehmen, durch das jetzt ganz und gar der Christus sprechen kann. Beginnen tut das ja schon am Anfang. Wir sagten also, überall dort, wo die Elohim sprechen, ist es eigentlich der Christus, der durch die Gemeinschaft der Elohim spricht. Aber er kann halt zuerst nur einfache Dinge sprechen sozusagen und dann immer kompliziertere, bis zum Schluss eben durch das Wort des Christus mit Hilfe der Elohim, durch die er spricht, der Mensch erschaffen wird. Also dann sind sie so weit, dass sie auch das Höchste im Grunde ausdrücken können. Denn in gewisser Weise ist der Mensch, die menschliche Gestalt, der Bau des Menschen das Höchste, das Ziel eigentlich, das sich die Götter gesetzt haben. Also das muss man mal sehen, dass wir eigentlich das gemeinsame Ziel der Götter überhaupt sind. Nicht gar nicht nur der Elohim, die stehen halt an vorderster Front irgendwo, aber dahinter letztlich der ganzen Trinität, die jetzt wieder durch den Christus vermittelt wird, herunter. Weil die Vatergottheit als solche bleibt eigentlich im Hintergrund irgendwo. Das ist sozusagen die Quelle, die im Wesentlichen im Verborgenen bleibt oder zumindest nur teilweise sich offenbart. Eigentlich Tätiger ist der Christus, der also weltschöpferisch tätig ist. Und das wusste man ja in den alten Kulturen auch, also angefangen bei der urindischen Kultur hat man immer auf diesen Weltenbaumeister hingewiesen und damit ist der Christus in Wahrheit gemeint. Und jetzt ist es also so weit, dass er vollkommen durch sie sprechen kann, durch die Elohim, und damit ist also dieses Gemeinschaftsbewusstsein Jahwe da, das also auch eben ganz stark mit dem Atemprinzip zusammenhängt, vom Wort her schon. Mit dem Ich-Prinzip einerseits, aber mit dem Atemprinzip auch. Es liegt also schon im Laut drinnen. Weil das H ist eben das für den Atem, für das Beseelte, und das J ist immer das Zeichen für das Ich. Also das ist ganz stark. Also Salomon, jetzt um zum Tempelbau zurückzukehren, Salomon ist Vertreter also dieses reinen Jahwe-Menschen, also so wie es ursprünglich von den Elohim, von der Gemeinschaft der Elohim gedacht war. Und da ist zunächst das Ich des Menschen noch ein Gemeinschafts-Ich, also ein Volks-Ich, wenn man so will. Oder zunächst einmal überhaupt ein menschheitliches Gemeinschafts-Ich zunächst. Also die Spaltung in Völker, das kommt dann auch noch. Das ist schon ein gewisser Unfall in der ganzen Geschichte in Wahrheit drinnen. Also ihr wisst, das ist die Zeit, wo noch der Mond zunächst einmal mit der Erde verbunden ist. Also die Schöpfungsgeschichte überhaupt, die 7 Schöpfungstage, wann beginnt das? Wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass man das ja auch wieder mal auf verschiedene Zeiträume beziehen kann. Das ist immer so. Wenn es imaginative Schilderungen ist, das darf man nicht wie so eine äußere Geschichtschronik lesen, sagen. Also, das fängt da an und hört dort auf. Das ist ein Bild, das Entwicklungsvorgänge zeigt und das im Grunde gültig ist für alle Entwicklungsvorgänge, ja, eigentlich für alle, wenn man es ganz groß nimmt, aber insbesondere für alle Entwicklungsvorgänge auf Erden. Also das heißt, diese vierte planetarische Entwicklungsstufe, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erdentwicklung. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Das heißt, auch kleine, ganz kleine Entwicklungszyklen könnte man unter dem Aspekt dieser sieben Schöpfungstage hernehmen. Man kann zum Beispiel, da gibt es vom Appenzeller, vom Vater des Appenzeller, der da immer kommt, der hat ein Buch geschrieben, eben die Schöpfungsgeschichte in Bezug gesetzt mit der Embryologie, weil der war Arzt und hat jetzt das genau ist auf die verschiedenen Stadien der Embryonalentwicklung zum Beispiel bezogen. Also bis dann wirklich der fertige Mensch da steht. Kann man genauso machen. Also man kann es auf so einen relativ kleinen Entwicklungsvorgang genauso beziehen. Oder man kann es auf einen seelischen Entwicklungsvorgang beim Menschen beziehen. Also wenn wir schöpferisch tätig sind, wenn wirklich dann was aus unserem Ich schöpferisch, also das heißt durch das Tor unseres Ich schöpferisch hereinkommt in die Welt, dann geht es auch solche Stufen durch, bis das wirklich dasteht. Da kommt einmal was ganz zart, aber bis sich das wirklich umsetzt und wir es in die Welt hineinstellen, macht es Entwicklungsschritte durch. Also von der ersten Idee sozusagen, von der ersten Intuition, die da ist, bis es ausreift, macht es einen Entwicklungsprozess durch. Und da haben wir immer diese sieben Stufen im Grunde drinnen, die da drinnen sind. Also das heißt, jeder kleine oder größere Schöpfungsprozess hat eine enge Verwandtschaft mit dem Weltschöpfungsprozess. Und bis zu einem gewissen Grad könnte man es sogar eben so weit ausdehnen, allerdings muss man dann schon sehr, sehr frei es betrachten, wirklich mit den ganzen sieben planetarischen Entwicklungszuständen, vom alten Saturn über den alte Sonne, alter Mond, Erde, und dann geht es weiter, neuer Jupiter, also das neue Jerusalem, wie es in der Bibel heißt, und die weiteren Zustände, Venuszustand, Vulkanzustand. Selbst darauf könnte man es beziehen. Aber wie gesagt, mit einem gewissen Abstrichen, weil doch, also so wie es zumindest hier in der Bibel drinnen ist, sich schon sehr stark bezieht, also auf die Erdentwicklung. Und daher gewisse spezifische Dinge auch drinnen sind, die sich sehr deutlich auf die Erdentwicklung beziehen. Also eben namentlich dort, wo diese Sachen mit der Verfestigung, mit dem Trockenen und so vorkommen, das ist in der Art natürlich passend dort, also wo es dann auf unseren Erdenzustand bezieht, also wo es gerade den vierten Schöpfungstag beschreibt, dann passt es gut, aber es passt nicht alles, also bei den früheren Zuständen und bei den späteren Zuständen, da gibt es also gewisse Dinge, die man dann zumindest etwas anders anschauen muss, aber im Grunde ist die Imagination dahinter, ist eine, die auf viele Prozesse anzuwenden ist. Das ist bei Imaginationen immer so. Also darum wird man oft finden, wenn symbolische Beschreibungen, Mythen oder sowas sind, das kann man es einmal so deuten und auf dieses beziehen und Steiner macht das ja selber und dann bezieht das scheinbar wieder auf ganz was anderes. Jetzt weiß man dann nicht, was hat er denn jetzt eigentlich gemeint, da sagt er so, da sagt er ganz was anderes, das hat scheinbar überhaupt nichts damit zu tun. Aber das heißt, dass im Geistigen ein ähnlicher Prozess einfach abläuft und der lässt sich in ähnlichen Bildern darstellen. Und äußerlich kann das dann aber in verschiedensten Formen erscheinen, wo man zuerst gar keinen Zusammenhang vermuten würde. Aber geistig innerlich besteht eben der Zusammenhang. Also das ist eben eines dieser Dinge, was auch die, mit dem modernen Wort, die Ganzheitlichkeit unserer Welt ausmacht. Das sind oft tiefe, tiefe Verbindungen da zwischen Dingen, die äußerlich ganz entgegengesetzt erscheinen können und die doch im Hintergrund, im Geistigen ganz nah verwandt miteinander sind. Also da darf man sich nicht täuschen.
Und der Jahwe hat sich einen Teil von der Erde genommen, hat daraus einen Mond gemacht und ist dort geblieben, oder wie?
Ja, so ist es. Also um zum Anfang zurückzukommen, also Steiner sagt, gerade in dem Zyklus, wo er speziell über die Schöpfungsgeschichte schreibt, das Ganze beginnt zur Zeit der Trennung einmal von der Sonne und Erde. Das ist einmal das Erste. Nämlich, wir haben einen Urzustand, wo im Grunde das ganze Planetensystem eigentlich noch ein einheitliches Gebilde ist. Im Prinzip schildert das ja auch die äußere Wissenschaft gar nicht viel anders. Nur halt sieht sie das Geistige nicht. Aber es ist zunächst einmal eine, wenn man will, Masse, nur so eine Masse, wie man es halt physikalisch vorstellt, was vielleicht gar nicht sein, es ist zunächst einmal im Geistigen etwas, beziehungsweise im Seelischen, aber etwas sehr Einheitliches noch. Und jetzt beginnt erst eine Trennung zwischen dem Sonnenhaften und dem Rest zunächst einmal, dem ganzen Rest. Und der ganze Rest außerhalb des Sonnenhaften ist zunächst einmal das, was als Erdenwelt bezeichnet wird. Das enthält großteils noch die ganzen anderen Planeten. Also es gibt nämlich diese Gliederung in die Planetensphären zunächst noch gar nicht. Also zuerst ist eine Trennung Sonne, von der aus die Elohim wirken. Die gehen nämlich nicht mit hinein in die Erdenwelt. Das heißt, in den Rest, der zurückbleibt. Die Elohim bleiben auf der Sonne. Zunächst einmal alle sieben. Und ein Rest trennt sich ab, eben was als diese finstere Welt bezeichnet wird, das ist also eine ganz finstere Welt, das heißt klar, weil dort ist jetzt nichts schöpferisch-geistiges drinnen, das heißt, es ist ein seelisch komplett verfinstertes. Weil was macht das die Seelenwelt hell? Hell wird sie dadurch, dass das schöpferische Licht des Geistes hereinleuchtet. Das setzt sich dann um in das seelische Leuchten, in das astralische Leuchten, wenn man so will. Also Astrallicht gibt es dort nicht, wo nicht was Schöpferisches hereinkommt, weil das ist die eigentliche Quelle. Von sich heraus leuchtet es sozusagen in Wahrheit gar nicht, sondern es wird leuchtend dadurch, dass es durchlässig ist für das Geistige, das dahinter steht. Und es gibt ein anderes Seelisches, das eben nicht durchlässig ist, das zwar aus dem Geistigen heraus entstanden ist, aber in dem jetzt nichts Schöpferisches mehr drinnen wirkt, das sozusagen tot in gewisser Weise ist, das sich zwar noch vielleicht irgendwie bewegen kann innerlich, aber es kann nichts Neues zunächst einmal dort entstehen. Also es hat einen sehr stark seelenstofflichen Charakter, einen relativ dichten Charakter. Das ist das, was zunächst als Erdenwelt, Haaretz, bezeichnet wird. Es gab schon auf den alten planetarischen Entwicklungszuständen gewisse Trennungen, aber jetzt ist sie sehr radikal. Die waren damals nie so stark, dass das, was sich abgetrennt hat, ganz geistlos geworden ist. Jetzt ist es. Das ist das ganz Neue während der Erdentwicklung, dass es eine Welt entsteht, nämlich die Erdenwelt zunächst einmal, die zunächst völlig geistlos ist. Das heißt, ein fertiges Seelisches, in dem nichts schöpferisch-geistiges, aber zunächst darinnen wirkt, hat für die Elohim bedeutet, dass sie einen großen Sprung in der Entwicklung des Bewusstseins durchmachen, dass sie eben dieses Gegenstandsbewusstsein entwickeln. Also sich einer Welt gegenüberstellen, in der sie selber nicht drinnen sind, die sich im Grunde von außen anschauen, allerdings nicht sinnlich von außen anschauen, sondern im Seelischen, sich absolut trennen können davon. Und Steiner sagt, gerade also in diesem Zyklus über die Schöpfungsgeschichte ganz deutlich, dass diese Art des Gegenstandsbewusstseins damit wirklich erstmalig entsteht. Weil in anderen Schilderungen, in anderen Zyklen kommt es vielleicht gar nicht so klar heraus. Man denkt sich, naja, es gibt verschiedene Stufen des Bewusstseins, vom mineralischen Todesbewusstsein, wie es so schön heißt, das ganz dumpf ist, aber im Grunde das ganze Weltall umfasst. Also bis an die Grenzen des Weltalls erreicht, aber so dumpf ist, dass wir es gar nicht als Bewusstsein empfinden würden. Jedes Mineral hat dieses Bewusstsein. Ist ja interessant, dass sogar die Physik in einer natürlich sehr verschobenen Weise, aber doch auf Ähnliches kommt heute. Dass es sagt, also im physikalischen Bereich, das Kleinste empfindet eigentlich irgendwo den ganzen Kosmos. Man sagt natürlich nicht empfindet, aber es ist nicht getrennt davon. Das heißt, wenn sich was tut im Kosmos, spiegelt sich das im Kleinsten irgendwie ab. Also es ist nicht einfach loszureißen davon, sondern es ist mit dem Ganzen bis zu einem gewissen Grad verbunden. Das, was in Wahrheit dahinter steckt, ist im Grunde dieses Todesbewusstsein, dieses mineralische Bewusstsein. Also das heißt, das Bewusstsein, das selbst der toteste Stoff hat. Also auch der ist nicht völlig bewusstlos. Dann gibt es das Tiefschlafbewusstsein, wie es etwa die Pflanzen haben. Tiefschlafbewusstsein, so wie wir es haben, wenn wir wirklich tief schlafen. Weil so wirklich an das Todesbewusstsein kommen wir nicht heran. Wir streifen manchmal, wenn wir sehr tief schlafen, in der Nacht streifen wir heran. Das kann sein. Das kann sein. Und das ist im Grunde, ist nämlich interessant. Das gab es schon in vorchristlicher Zeit. Und die Folge war oft, dass dann die Menschen aber auch wirklich gestorben sind dabei. Aus eigentlich sozusagen unerklärlichen Ursachen. Und die Eingeweihten wussten aber, dass das dann, also wenn man das Todesbewusstsein heranstreift in der Nacht, man kommt nicht heraus davon. Also dann ist die Gefahr ganz groß, dass man stirbt. Heute gibt es eine Kraft in uns, die hilft, das zu überwinden, und das ist die Christuskraft. Das ist eigentlich die Auferstehungskraft des Christus. Das heißt, wenn wir heute in der Nacht, also das kann, man kann natürlich wenig davon wissen, weil das ist wirklich ein ganz tiefes Bewusstsein, aber wenn man in der Früh aufwacht und so das Gefühl hat, ich bin wie erschlagen. Ich war in der Nacht sowas von weggetreten, in, ich weiß nicht, wo ich war. Nicht, weil man, es gibt Nächte, wo man weniger tief schläft und Nächte, wo man so das Gefühl hat, ich war ganz, ganz weit weg und irgendwie bin ich da wie aus dem Nichts herauf jetzt aufgewacht. Also wenn man so das Gefühl hat, man hat tiefer, noch viel tiefer als gewöhnlich geschlafen und braucht auch viel länger eigentlich, um sich in den Tag wieder hineinzufinden. Also man ist eigentlich gar nicht so total erfrischt, sondern zunächst einmal erschlagen, was aber einfach daran liegt, dass man wirklich viel weiter weg war sozusagen. Man ist nämlich dann wirklich bis in dieses Todesbewusstsein eingetaucht. Ganz, ganz leicht zumindest, nicht vollständig, aber ganz leicht. Das wird in Zukunft stärker werden, weil wir immer mehr werden auch lernen müssen, das ist ein Teil eben auch dieses ganzen Auferstehungsprozesses, dass wir mit unserem Bewusstsein immer mehr auch bis in das Toteste in unserem Körper eintauchen werden. Und in vorchristlicher Zeit haben das die Menschen eben in Wahrheit nicht ausgehalten. Jetzt, seit der Zeitenwende, hat die Zeit begonnen, wo wir das überstehen sozusagen, und wo wir immer mal, wenn wir so tief eintauchen, ein bisschen mehr lernen über unseren physischen Organismus und tiefer lernen. Wir werden einmal so, wie es der Christus selber hatte, der ja eben der Gott und der Mensch zugleich war, der am allertiefsten inkarniert war, wirklich bis in die Tiefen des Knochensystems hinein. Also ganz bis ins festeste Mineralische hinein. Und zwar wirklich in die tote Substanz, die eingelagert ist in den Knochen. Also wirklich in die Kalksubstanz hinein des Knochens. Weil drinnen im Knochen ist ja sehr lebendig. Und der Knochen als Ganzes genommen ist ja gar nicht so tot. Man weiß, dass wenn der Knochen heilt, das heilt eigentlich recht gut. Da sind die Nerven im Grunde viel toter. Aber nur das eigentliche Mineralische im Knochen, das ist natürlich schon ganz tot. Also eben diese Kalksubstanz, die Kalkphosphate, vor allem die drinnen sind.
Ganz tot?
Die sind ganz tot. Die sind ganz tot. Das sind wirklich mineralische Splitter drinnen sozusagen, die ganz tot sind. Sie werden zwar ergriffen vom Lebensprozess, indem sie natürlich also hinbefördert und wieder wegbefördert und so weiter werden, also, aber als solche, wie sie kristallin drinnen sind, sind sie eigentlich ganz tot. Sind sie ganz tot. Und wenn wir das zum Beispiel nicht hätten, könnten wir das Freiheitsbewusstsein nicht entwickeln. Das ist ganz, ganz was Interessantes. Da sagt Steiner übrigens was Interessantes. Er hat doch seine Philosophie der Freiheit geschrieben. Also wo er erstmals auf philosophischen Weg auf das eingegangen ist, also wie der Mensch zur Freiheit kommt und dass Freiheit für den Menschen möglich ist und dass das heute halt immer ein geistiger Entwicklungsprozess ist. Und er sagt, wenn man sehr viel arbeitet mit dieser Philosophie der Freiheit, das heißt viel meditiert darüber, dann kann es sein, dass man in den Träumen wirklich Knochenskelette erlebt. Weil man einfach mit dem Bewusstsein bis dorthin kommt, dass man anstößt zumindest an das Knochenskelett, nämlich gerade an diese mineralische Substanz, die den Knochen eingelagert ist. Weil das gibt uns die Freiheit. Das Tote, das wirklich Tote, das lässt uns frei. Alles andere hat schon einen gewissen Einfluss auf uns. Also wenn es schon die Ätherkräfte sind oder gar das Astralische, das lässt uns nicht mehr ganz frei. Also wir müssen vorstoßen bis zum ganz Toten, das rührt sich nicht mehr. Da kommt gar nichts herein. Und das wird aber in einer gewissen Weise bereits im Seelischen veranlagt, hier bei dieser Trennung Himmel und Erde, wie es heißt, also eigentlich Sonnenwelt und restliche, tote Welt. Da ist es halt noch im Seelischen zunächst, aber das ist die Voraussetzung. Also wenn zum Beispiel hier dieses tote Seelische, dieses geistlose, finstere Seelische nicht entstanden wäre, hätte zum Beispiel nicht die ganz tote Mineralwelt entstehen können, die feste Mineralwelt, die hätte nicht entstehen können. Also weil auch im Mineralischen gibt es ja noch Abstufungen, weil auch das Flüssige ist ja in gewissem Sinn was stofflich-mineralisches und auch das Gasförmige in Wahrheit. Erst bei der Wärme beginnt so sich zu ändern, wobei aber Steiner das durchaus noch zum Mineralischen dazu rechnet. Es hat zumindest eine Seite davon. Also es gibt sozusagen auch sowas, was man nennen kann mineralische Wärme. Aber das Härteste ist eben dann wirklich das, was äußerlich als fester Stoff erscheint, und das wird hier vorbereitet. Das wird hier vorbereitet. Also bereits am Anfang, am ersten Schöpfungstag, wird das vorbereitet. Daher gab es das aber auch in dieser Art bei den anderen vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen nicht. Dort war immer noch ein Rest von Leben sozusagen drinnen. Weil Mondenwelt etwa war eine flüssige Welt, also da gab es als dichtestes den flüssigen Zustand. Im Flüssigen ist immer noch eine gewisse Beweglichkeit drinnen, da wirken gewisse Ätherkräfte zum Beispiel noch drinnen. Und das heißt, das Flüssige ist noch nicht ganz tot und kann auch immer Lebenskräfte transportieren. Daher ist auch auf unserer Erde natürlich das Flüssige sehr wichtig, also weil das rein Mineralische könnte das Leben nicht erhalten, also wenn alles fest wäre. Es ist ja im Grunde ganz wenig fest, auch in unserem Körper ganz wenig. Ich meine, wir bestehen zu gut 80% aus Wasser einmal in Wahrheit. Und die reine Knochensubstanz, also das wirklich ganz Tote, ist noch weniger. Also es ist gar nicht so viel, weil die Knochen sind ja sehr wunderbar gebaut, dass man mit relativ wenig Material diese hohe Stabilität und zugleich Elastizität erreicht. Also schon von dem her ist auch der Knochen als Ganzes genommen ja auch nicht das Musterbild des Toten, weil es eigentlich, ein Knochen hat eine gewisse Biegsamkeit. Wenn er die nicht hätte, dann hätte man ununterbrochen Knochenbrüche. Also er hat eigentlich eine sehr hohe Elastizität. Also das wirklich Tote im Knochen sind wirklich diese Kristalleinlagerungen, diese Einlagerungen eben an der Kalksubstanz, Kalkphosphate namentlich sind es. Also das Apatit und das ganze Zeug, was da drinnen ist, das ist wirklich in winzigen Kristallen eingelagert. Und das ist das Tote, an das man normalerweise mit dem Bewusstsein nicht herankommt. Aber für die Zukunft werden wir zumindest eben, also in dem Tiefstschlaf, also wenn wir an dieses Todesbewusstsein herankommen, werden wir immer mehr eintauchen in das. Und mit der Zeit wird es uns auch gelingen, das bis ins Ich-Bewusstsein heraufzuheben, diese Erlebnisse, die wir haben. Nicht, weil das Bewusstsein ist ja was ganz Interessantes, weil es hat verschiedene Schichten und unser ganzer Organismus, es hat ja jedes für sich auch ein Bewusstsein. Zum Beispiel unser Astralleib hat für sich ein Bewusstsein. Und wir wissen im Grunde kaum etwas davon, gerade dort, wo die Träume was heraufwerfen in der Nacht, da kriegen wir ein bisschen was mit davon, was im Astralleib tut. Aber eh nur die äußerste Oberfläche, die sehr chaotisch dann ist. Nämlich chaotisch deswegen, weil dann das Ordnende der äußeren Sinneswelt weg ist und dann kommt es in seiner ganzen Beweglichkeit heraus. Und aber bis zur tieferen Gesetzmäßigkeit dringt man gar nicht vor im Traum. Früher schon, dann war es eben das alte Hellsehen. Der Traum ist im Grunde ein Rest des alten Hellsehens. Und da ging das viel tiefer, sodass wir dann zwar nicht die Ordnung der physischen Welt erlebt haben, aber die Ordnung der Seelenwelt, die dahinter steckt. So weit dringen wir heute im Traum nicht ein. Also wir merken gerade die Übergangsphase, wo das Sinnliche, die Reste des Sinnlichen, jede Träume sind ja irgendwo immer gebunden an Erinnerungen, meistens was wir in den letzten ein, zwei, maximal drei Tagen irgendwo erlebt, gesehen haben, aus diesen Bildern formen wir dann den Traum. Und das heißt, die Bilder selber sind daher relativ bedeutungslos. Also das heißt, wenn man Traumdeutung dort anfängt und sagt, naja, dieses Bild bedeutet jenes oder was, dann ist das schon mal ein Humbug. Das sagt Steiner ganz deutlich. Auf die Bilder kommt es gar nicht an, sondern was interessant ist, die Dramatik des Traumes zu verfolgen. Also welche Spannungen, Lösungen und so weiter da drinnen, Ängste, die entstehen und endet es gut, endet es schlecht und so weiter. Das ist das Spannende. Aber das kann sich unter Umständen in ganz unterschiedliche Bilder kleiden. Es kann ganz unterschiedliche Geschichten sein und trotzdem ist die gleiche Dramatik dahinter und die sagt dann schon etwas Tieferes aus.
Also die Empfindung.
Ja, genau. Die sagen was aus. Letztlich in unserem im wachen Zustand, in unserem Gefühlsleben träumen wir in Wahrheit auch nur. Beim Gefühlsleben sind wir auch nicht vollkommen wach. Da schlafen wir viel mehr als im Gedankenbewusstsein. Weil im Gedanken sind wir, nicht einmal dort sind wir immer ganz wach. Aber da haben wir am ehesten die Chance, also zumindest wenn wir ein logisches Problem lösen oder eine Mathematikaufgabe lösen, da sind wir wirklich ganz wach. Und da überschauen wir komplett alles, um was geht dabei. Sollten wir zumindest. Und wenn schon dann die Gedanken, wenn wir so ein bisschen ziellos durch den Kopf schießen lassen, dann kommen wir eh schon ein bisschen ins Träumen hinein, da geht es eh schon vorbei. Und bei den Gefühlen ist das eben noch stärker der Fall, also wenn wir im Gefühlsmäßigen sind. Und tatsächlich, wenn man sich genau beobachtet, merkt man auch, dass gerade dieses Gefühlsmäßige, was auch immer so im Untergrund da ist, dass das eben eigentlich auch so einen bildhaft-traumhaften Charakter hat. Wir träumen in Wahrheit auch bei Tag, nur ist es bei Tag überstrahlt halt durch unsere sinnliche Wahrnehmung und was wir daran erleben. Das ist so wie die Sterne am Himmel untertags genauso da sind. Es ist alles da, nur es ist überstrahlt durchs helle Sonnenlicht und wir sehen es nicht. Also, das heißt, dieser Astralleib, unser Astralleib, der ist sowieso von Natur aus hellsichtig, der sieht die Seelenwelt, also wir haben das alles. Die ganzen Imaginationen sind da, unser Astralleib erlebt sie, ununterbrochen. Nur es gelingt uns nicht, das bis ins Ich-Bewusstsein hinaufzuheben. Das ist unser Problem. Und Schulungsweg, Einweihungsweg heißt nichts anderes als das Ich-Bewusstsein nicht zu verlieren auf dem Weg dorthin. Also heute zumindest heißt es das. Früher hieß es ganz also im Erleben dieses astralischen Bewusstseins und der Ausschaltung des Ich aufzugehen. Das war anders. Also früher hat man das in vorchristlicher Zeit das Ich gerade noch ausgeschaltet. Das wäre noch gar nicht in der Lage gewesen damals. Aber heute müssen wir es ins Ich-Bewusstsein heben. Und damit wir überhaupt dieses Ich-Bewusstsein in Reinheit einmal entwickeln können, musste auch zwangsläufig der Zeitpunkt kommen, wo wir dieses Hineinschauen in die Astralwelt, das heißt das, was durch unseren Astralleib vermittelt wird, dass wir das verlieren. Weil wir hätten das dauernd durcheinander gemischt. Das ist viel stärker, viel weisheitsvoller. Wir müssen uns einmal abmühen. Wir müssen vielleicht mit unserem logischen Denken und mit Forschung und so die Dinge ergrübeln, die unser Astralleib in Wahrheit längst weiß, weil er hellsichtig schaut. Weil der Astralleib wüsste im Grunde, welche Heilmittel wir brauchen, welche Pflanze uns jetzt gut tut, wenn wir was Schlechtes gegessen haben. So wie es die Tiere instinktiv, sagt man, wissen. Im Grunde, unser Astralleib weiß es auch. Nur, wir lassen ihn halt nicht zur Geltung kommen. Und das ist auch gut so. Also es ist gar nicht gut, wenn man zu einem alten Zustand jetzt zurückgeht und das versucht, was teilweise noch gelingt, aber eher nicht gelingt und namentlich bei uns europäischen Menschen nicht mehr so gut gelingt, weil wir einfach als Mensch anders gebaut sind und das eben nicht mehr ein naturgemäßer Zustand ist für uns, der auch nicht mehr sein soll. Also es ist gut, dass wir bis zu einem gewissen Grad diese alten Instinkte, die mit dem alten Hellsehen verbunden waren, dass wir die verloren haben. Das musste schon so sein. Und man kann sie ja eben einfach nie darüber schwindeln irgendwo. Man muss was Altes loswerden und verlieren, man muss es opfern, um es dann später auf eine neue, höhere Art wiederzugewinnen. Aber man kann es nicht hinüberretten. Das geht nicht, weil es ist dann aus einer ganz anderen Quelle heraus entsteht es. Also wir müssen nämlich das astralische Bewusstsein hinaufheben, dann auf die Stufe des Ich-Bewusstseins. Das gelingt uns halt noch sehr wenig. Also so der astrale Bewusstsein ist sehr weise, führt uns natürlich, hilft uns sehr dabei, unser Schicksal zu erfüllen. Das heißt, der Astralleib weiß, wo wir den Unfall kriegen, den wir brauchen. Der spürt sehr weisheitsvoll die Gelegenheiten dazu auf und führt uns genau dorthin, wo wir vielleicht dann aus dem Ich-Bewusstsein sagen, Gottes Willen, wieso ist mir das jetzt passiert, ich will das gar nicht. Aber in Wahrheit, unser höheres Ich, unser Geist selbst hat schon längst gesagt, du hast das aber nötig, Bursche. Und der Astralleib hilft uns dabei, die Gelegenheit aufzusuchen. Und weil er erstens eben viel weisheitsvoller ist und auch viel weiter das astralische Bewusstsein bereits geht. Das hat schon eine sehr viel größere Spanne. Das umspannt durchaus schon den ganzen Planeten zumindest. Also das steht in enger Korrespondenz mit dem Astralleib der Erde, die ja auch einen Astralleib hat. Und wenn wir dann runtergehen in den Ätherleib, dann geht's noch weiter. Dann geht's noch weiter. Und nur dieses Bewusstsein des Ätherleibs, das der Ätherleib hat, das ist noch tiefer. Das entspricht also unserem Schlafbewusstsein, während das da alle bei unserem Traumbewusstsein bis zu einem gewissen Grad entspricht oder zumindest da nur ein letztes Zipfel hereinwirft, so ist im Tiefschlaf, im normalen Tiefschlaf, wie es der Ätherleib immer ist, davon kriegen wir mit unserem Ich-Bewusstsein gar nichts mit. Aber für sich ist der Ätherleib sehr wohl bewusst. Der Ätherleib weiß sehr viel und dadurch regelt er die Lebensprozesse. Er regelt die Lebensprozesse im Zusammenhang mit dem ganzen Planetensystem. Daher hat das Planetensystem einen gewissen Einfluss, weil der Ätherleib eben mit diesen Rhythmen des Planetensystems korrespondiert und sie auch bewusst wahrnimmt und sich danach richtet. Und dann eben das Allertiefste ist dieses Todesbewusstsein des Mineralischen in uns, das also am stärksten eben die eigentliche mineralische Knochensubstanz hat. Das geht bis an die Grenzen des sichtbaren Universums hinaus. Das kriegt wirklich alles mit sozusagen. Also da sind wir wirklich mit dem ganzen jetzigen Kosmos verbunden. Aber das Ich-Bewusstsein ist weit weg davon. Also das ist sozusagen ganz am anderen Ende. Und die Entwicklung wird aber in die Richtung gehen, dass wir lernen müssen, alle diese alten Bewusstseinszustände heraufzuheben ins Ich-Bewusstsein. Also das Erste ist eben das Astralleib, dann fängt so das erste Hellsichtigkeit an, wenn man so will. Und dann kommt irgendwann einmal der Ätherleib dazu und irgendwann sogar bis in das ganz mineralisch-physische hinein. Dann haben wir ein Bewusstsein, das den ganzen Kosmos umspannt. Das wird in Vollendung erst sein am 7. planetarischen Zustand. Dann ist es wirklich voll. Ich meine, wir werden schon einen gewissen Anfang jetzt am Erdenende davon haben. Es wird schon etwas da sein. Aber nämlich so genug wird da sein, dass wir nämlich dann unseren physischen Leib nicht mehr brauchen, um unsere Ich-Entwicklung weiterzubringen. Bis dahin müssen wir so viel gelernt haben vom Bau unseres physischen Organismus, insofern er uns nämlich dient als Spiegel für unser Ich-Bewusstsein, dass wir dann den physischen Körper nicht mehr brauchen, sondern dass wir an diesen Erfahrungen, die wir dann gemacht haben, sozusagen genug haben, um uns als Ich bewusst weiterentwickeln zu können. Weil sonst würde es passieren, wenn die irdischen Verkörperungen aufhören, dass wir auch als eine Trübung des Ich-Bewusstseins erleben und vor allem keine Weiterentwicklung des Ich-Bewusstseins. Dann würde es auf einem gewissen Punkt stehen bleiben, und stehen bleiben heißt aber letztlich immer dann zurückfallen, weil einfach die Entwicklung weiterschreitet. Und ihr müsst denken, das ist so, wie Steiner sagt, ich habe es gestern einmal wieder einmal nachgelesen, bin zufällig wieder darauf gestoßen, es ist ganz, ganz bald. Es ist ganz, ganz bald, bis die physischen Verkörperungen der Menschheit aufhören werden, wenn alles seinen geregelten Gang geht. Und wenn das nicht passiert, dann wird es sogar sehr schlecht sein. Er sagt ganz deutlich, um das Jahr 5700, also im 6. Jahrtausend, das ist im Grunde nicht weit weg, also wenn man es so in historischen Maßstäben nimmt. Also es ist nicht gleich morgen, aber wenn man denkt, das ist nicht weit weg, in Wahrheit. Und ja, Herr Knacks, genau. Das ist der von der Mutter Urschel, da wenn es im Kasten knackt, da beim Wilhelm Busch. Wir haben das ein Gedicht, da es spukt, heißt es. Und da knackt auch der Kasten. Hat sich gemeldet. Ja, also bis dahin müssen wir also ein gewisses Minimum von dem mitbekommen haben, und das ist also Teil dessen auch, was eben Auferstehung bedeutet. Also Auferstehung heißt nämlich, dass wir so viel mitnehmen können aus dem Physischen, von der Gestalt, vom Bauprinzip des physischen Leibes, dass wir dann, wenn wir in einen geistigeren Zustand übergehen, wo wir also keinen physischen Leib mehr haben, sondern nur mehr einen Ätherleib haben, dass wir dann trotzdem das Ich-Bewusstsein nicht verlieren. Damit hängt es zusammen, weil sonst geht es eben nicht weiter. Es wird eine Übergangsphase dann geben, wo wir zwar schon noch in gewisser Weise mit dem Physischen verbunden sind, aber sehr äußerlich. Das heißt, wir sind noch mit der physischen Welt verbunden. Steiner schildert es dann sehr anschaulich, er sagt sozusagen, also dann rumoren wir halt noch in den Wolken und in den Lüften irgendwo und in diesen Dingen. Also das heißt, wir sind dann noch, haben eine gewisse Verbundenheit mit dem Luftelement, mit dem Wasserelement, aber keine mehr mit dem festen Erdelement. Das werden wir als erstes verlieren. Und das heißt, dadurch verlieren wir aber auch die Beziehung zu dem Körper, so wie wir ihn jetzt haben, weil was unserem Körper die Gestalt nämlich gibt in Wahrheit, ist gerade das Knochensystem. Weil wenn wir das Knochensystem wegnehmen, dann werden wir irgend so ein unförmiger Haufen, irgend so was Quallenartiges. Also das gibt uns ja die Struktur, und daher drückt sich die Individualität aber auch ganz einzigartig aus im Knochenbau jedes Menschen. Bei jedem Menschen ist das ein bisschen anders. Also man darf nicht so, ja, Skelett ist Skelett. Nein, in den Feinheiten gibt es eben Unterschiede. Und da ist gerade die Individualität zu finden drinnen. Und zwar entwickelt sich das auch im Laufe der Inkarnationen, der wiederholten Erdenleben, ja immer weiter fort, die ganze Geschichte. Es ist ja so, dass Stein, wenn wir uns so anschauen im normalen Erdenleben, wo schauen wir einen Menschen an, wenn wir ihn erkennen, wo ins Gesicht eher, also wir werden weniger jetzt auf den Popo schauen, wenn ich das jetzt so ganz locker ausdrücken darf. Also im Gesicht, das ist das am stärksten Individualisierte, da kommt die Individualität durch, aber auch zunächst einmal noch durch eine Maske in Wahrheit. Denn wir müssen noch sehr deutlich unterscheiden, haben wir ja öfter gesagt, zwischen irdischer Persönlichkeit in dem einen Erdenleben und der Individualität, die durchgeht. Und namentlich in alten Zeiten war das noch stärker. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Inkarnationen, auch im Aussehen, können sehr groß sein. Also es gibt eine alte Zeit, wo noch so diese reinen Jahwe-Menschen nämlich waren, wo also sehr viel auch gesamtes Gruppenbewusstsein, Volksbewusstsein, diese Volkseinheit noch da war. Da war es interessanterweise so, dass schon eine Ähnlichkeit da war in den Inkarnationen, aber die hat eben gerade keinen individuellen Charakter gehabt, sondern diesen volksmäßigen Charakter. da wird das fortgepflanzt. Und das heißt, da haben sich die Menschen namentlich, also die alten Hebräer, auch immer wieder im selben Volk inkarniert. Das ist ja heute in der Regel nicht mehr der Fall und wäre also auch ganz falsch. Also wir müssen eigentlich, also spätestens seit der Zeitenwende, durch verschiedene Völker durchgehen für unsere Entwicklung, damit wir verschiedene Facetten durchhaben. Es hat im Grunde schon begonnen in der vorchristlichen Zeit, nur das hebräische Volk hat eigentlich dieses Urprinzip am längsten beibehalten. Also am Anfang war es eben so, es gab eine, im Grunde eine Menschheit, also eine kleine Gruppe war das natürlich zunächst und innerhalb der hat man sich immer wieder verkörpert. Ich glaube, was anderes gab es noch nicht. Dann hat sich das langsam getrennt. Das ist also bereits eine Folge, das hängt eben mit dem noch nicht ganz vollzogenen Mondenaustritt zusammen im Übrigen, von dem wir jetzt noch gar nicht weiter gesprochen haben. Es ist so endlos. Es ist so endlos, die Geschichte. Aber also auf jeden Fall, es hat sich dann begonnen, in einzelne Stämme, in einzelne Völker und so weiter aufzuspalten. Und dann war zunächst einmal die Reinkarnation so, dass sie innerhalb der gleichen Gruppe erfolgt ist, über längere Zeit. Bis sich das eben auch aufgetrennt hat und Inkarnationen in anderen Gruppen erfolgt sind, und dann ist immer mehr Vielfalt auch hineingekommen dadurch und die Menschen konnten einfach mehr Erfahrungen durchmachen. Das sind aber alles Dinge, die im Grunde dem reinen Jahwe-Bewusstsein und dem reinen Jahwe-Menschen entgegenlaufen, weil da hätte es eigentlich so sein sollen, dass eine Menschheit nach dem göttlichen Bild gebaut und das pflanzt sich in einheitlicher Weise fort und die Nachkommen gleichen sehr stark den Eltern und so geht es weiter. Nur die Freiheit in unserem Sinn hätte man dann auch nicht entwickeln können. Es wäre dann auch der Leib weicher geblieben und hätte viele Änderungen also gebracht. Das Menschenleben wäre ganz anders verlaufen. Also das hat auch sehr Gutes, dass da Störung hineingekommen ist. Die Widersacher sind ja auch nicht ganz umsonst, das sind nicht nur die Bösen, sondern sie sind auch notwendig. Ja, also
ganz kurz bei den Erfahrungen mit dem Körper und auch das Weglassen dieser Notwendigkeit dieser Erfahrungen, somit auch loswerden des physischen Körper. Was ist der Beginn? Was sind die Zeichen des Beginns des Loslassens des Körpers?
Also eines ist das, und zwar das wird am meisten und hat schon auch begonnen, dort ist nämlich interessant, wenn man nach Amerika schaut, gibt es dort relativ häufig das Phänomen, dass Leute hellsichtig sind. Mehr als bei uns in Europa.
Jetzt.
Viele wissen dann nicht, was damit anfangen sollen und man spricht nicht so wirklich darüber. Aber, und das sagt auch Steiner ganz deutlich, also dort wird es immer mehr anfangen und ist schon jetzt also sehr verbreitet. Nur natürlich ohne einen entsprechenden geistigen Schulungsweg fängt man damit nicht viel an, weil man einfach nicht weiß, was man da sieht. Und dann kommt sie in sehr verzerrter Form hinein und ist nämlich interessant, also manchmal so Hollywood-Schinken oder wo, was da so reinkommt, dann abstrusen Ideen manchmal. Das sind oft wirklich verzerrte, hellsichtige Einblicke, die nicht ganz bewusst sind. Also die ganzen Horrorgeschichten und diese Dinge. Oder auch die Gespenstergeschichten schon, die es in England gegeben hat, dort hat das schon angefangen. Nämlich, das sind die Völker, die nicht nur vom Denken her zunächst am stärksten materialistisch sind, sondern bei denen auch bereits eine gewisse Lösung vom physischen Körper begonnen hat. Darum sind sie nämlich gerade Materialisten. Weil da bereits eine gewisse Trennung da ist und jetzt schaut das Ich sozusagen darunter und sagt, mein Körper, das ist eigentlich ein materielles Drum. Weil ich eigentlich ein bisschen gelöst schon bin davon. Und daher kriege ich die Einstellung, ja, der Körper ist eigentlich was rein stofflich-physisches aus. Weil da nämlich eine Art Gegenstandsbewusstsein beginnt, das man früher in der Form nicht hatte. Sondern man war eben ganz inkarniert, ganz drinnen. Das heißt, die westlichen Menschen, namentlich eben die Amerikaner, sind im Grunde nicht mehr ganz inkarniert. Da beginnt sich eigentlich der physische Leib schon ein bisschen zu trennen davon. Und damit beginnt also gerade eine erste Hellsichtigkeit. Also das ist ein typisches Zeichen dafür. Und daher dort auch am meisten die Notwendigkeit, dass eine bewusste geistige Schulung anfängt, weil sonst werden sie immer verrückter werden daraus, weil dann kommen alle möglichen Visionen natürlich herein, mit denen sie nichts anfangen und mit denen sie nicht fertig werden, und dann kann es wirklich sehr leicht in alle möglichen verrückten Dinge umschlagen. Und das ist ja auch sichtbar in Amerika durchaus. Also auch wenn man sich so manchmal diese Massaker oder was die angerichtet werden oder so, das kommt ja alles nicht von ungefähr. Weil das ist natürlich auch ein wunderbares Eintrittstor für die Widersachermächte. Ich meine, das ist ja ideal. Und gerade Ahriman wünscht sich einen Zustand, wo der Mensch eigentlich von seinem physischen Körper mehr oder weniger getrennt ist, aber eben nicht diesen Aufstieg wirklich in die geistige Welt hinauf macht, sondern in der Erdensphäre bleibt. Aber diese Trennung da ist. Das wäre das Reich Ahrimans in Wahrheit. Da könnte er mit den Menschen also sein Reich auf Erden aufschlagen, so wirklich. Also, weil da sind wir weg von den alten Kräften, wir können nicht aufsteigen zu den neuen, also wir sind bei Ahriman. Und da fühlt er sich wohl. Und daher ist auch Ahrimans Bestreben tatsächlich nach Möglichkeit, die Menschheit länger als bis über dieses 6. Jahrtausend an die Erde, nämlich an den physischen Leib, zu fesseln. Und dann würde es wirklich also schlimm werden für die Entwicklung der Menschheit. Also das heißt, wenn die Menschheit in großen Mengen über diese Zeit hinaus noch physisch verkörpert bleibt, dann werden das sehr schwierige Bedingungen für die Menschen werden. Weil sie müssen dann eben so weit sein, dass sie ihr Ich unter anderen Bedingungen weiterentwickeln. Weil sie können die nächste Entwicklungsstufe auch nicht hier auf Erden erreichen. Das ist nämlich der Punkt. Wir brauchten diese, oder brauchen sie noch eine gewisse Zeit, diese Verkörperungen im physischen Leib, um das Ich-Bewusstsein bis zu einer gewissen Stufe zu bringen. Und da ist aber auch nur eine gewisse Stufe zu erreichen. Die nächste Stufe, wo dann wirklich dieses Ich-Bewusstsein ganz aufwacht, auch fürs Geistige, dazu muss ich die Lösung bereits haben. Nicht? Weil ich kann nicht vollkommen durch und durch inkarniert im physischen sein und dieses Ich-Bewusstsein zugleich aufs Geistige wenden. Da muss eine gewisse Lösung bereits stattfinden. Und die Entwicklung soll ja in diese Richtung hingehen, dass wir also dann im rein Geistigen also dieses Ich-Bewusstsein weiterentwickeln können. Weil im Physischen das erschöpft sich. Ich meine, letztlich können wir immer wacher und wacher für Sinnliche irgendwie werden und wir können unseren irdischen Verstand immer schärfer machen. Das können wir in Verbindung mit Ahriman sehr gut. Der hilft uns dabei auch und gibt uns Inspirationen dazu, aber eine wirkliche geistige Weiterentwicklung, das heißt, es ist eine Entwicklung dieser schöpferischen Kräfte, die wäre dann völlig abgeschnitten, in Wahrheit. Und das heißt, das Ich-Bewusstsein würde dann im Grunde nur die unterste Stufe erreichen, weil das ist im Grunde die unterste Stufe, die wir haben jetzt. Weiter sind wir noch gar nicht. Aber wenn wir die nächste erreichen wollen, dann müssen wir die Weiterentwicklung des Ich-Bewusstseins ohne den physischen Körper durchmachen. Und wir müssen halt schauen, dass wir das bis ins 6. Jahrtausend schaffen, dass wir so weit sind. Und weil dann wird auch die Erdentwicklung natürlich bereits in einem Zustand sein, wo es gar nicht mehr so leicht möglich sein würde, sich irdisch so zu verkörpern, dass man überhaupt noch irgendeine sinnvolle Entwicklung durchmachen kann. Auch das kommt dazu. Also selbst wenn der Ahriman da nicht hineinpfuschen würde, ist die Erdentwicklung ist einfach fortgeschritten. Und man muss da bei diesen Dingen nicht immer mit Jahrmillionen herumwerfen. Das ist, manches geht eben viel schneller. Zeit ist ein sehr, sage ich, ein relatives Phänomen. Also es sind oft Zeiträume von einem Jahr vergleichbar mit anderen Entwicklungsepochen, wo man äußerlich gesehen eine Million Jahre dafür ansetzt. Und heute ist die Entwicklung des Menschen geht rasant vor sich. Und jedes Jahr eigentlich stehen wir vor großen Entscheidungen, die in der Vergangenheit, also viel längere Zeiträume, bedeutet haben, wenn man es jetzt am Äußerlichen misst. Und also das ist eine große Gefahr mit dem Arimanischen. Also es muss uns gelingen, diese unteren Bewusstseinszustände heraufzuheben ins Ich-Bewusstsein. Das ist die Entwicklung, die kommen wird. Und das Bewusstsein, das wir haben werden am 7. planetarischen Zustand, wird so weit sein, dass wir wirklich vollkommen die mineralisch-physische Welt, die aber dann jetzt nicht mehr unser Körper eben sein wird, sondern den mineralischen Kosmos, den es halt damals geben wird, mit unserem gesamten Bewusstsein umspannen. Das heißt, wir werden uns dessen bewusst sein, was sozusagen im ganzen Universum auch äußerlich vorgeht. Ja, äußerlich. Wir sehen es natürlich nicht mit äußeren Augen, sondern wir sehen es von der Innenseite. Aber wir tauchen dann eben in alles Physische ein letztlich. Wir sind uns alles Physischen mitbewusst, was passiert. Wofür ist das die Voraussetzung? Das ist die Voraussetzung, dass wir dann, danach darf ich jetzt gar nicht mehr sagen, sondern mit einer völlig neuen Entwicklung beginnen können, in der wir die Schöpfergötter sind. Das ist nach oder abseits von dieser Planetenkette, die wir jetzt noch überschauen können. Und über das, was dann oder dort, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, passieren wird, über das können wir im Grunde überhaupt nichts sagen, weil das müssen wir dann eigentlich erst schaffen. Dazu gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Das muss dann geschaffen werden. Aber wir bereiten uns dadurch vor, dass wir ein Bewusstsein erlangt haben, das eben wirklich so einen ganzen Kosmos dann umspannen kann. Die Elohim hatten dieses Bewusstsein bereits, als sie eingetreten sind in die Erdentwicklung. Darum sind sie die Schöpfergötter geworden. Darum konnten sie das werden. Weil man kann nicht einen Kosmos schaffen, ohne dass man ihn mit dem gesamten Bewusstsein umspannt. Wobei aber jetzt die Feinheit noch dazu tritt, dass sie sich aber jetzt hier am Anfang dann aus einem Teil wieder herausziehen und dadurch wieder noch eine andere Bewusstseinsstufe, eben dieses Gegenstandsbewusstsein dazu entwickeln oder damit. Das ist nämlich jetzt wieder ein interessanter Haken, weil ihr seht, wie kompliziert die ganze Geschichte ist. Also sie sind am Anfang eigentlich mit allem verbunden, ziehen sich aber dann ganz bewusst aus einem Teil heraus, um sich dem gegenüberzustellen. Und damit entsteht erst dieses Gegenstandsbewusstsein, wie wir es heute an der äußeren Welt kennen. Und das hatte vorher niemand aus den ganzen Hierarchien. Nicht wahr? Das ist das Interessante. Und das geht aber wieder nur, indem sie zwar dieses kosmisch umspannende Bewusstsein hatten, das heißt, sie haben diese Fähigkeit, ziehen sich aber dann trotzdem aus einem Teil heraus, den sie sozusagen von außen anschauen und sich dem gegenüberstellen und sich ganz dort herausziehen und daher ein geradezu ein Loch in diesem Kosmos hinterlassen, wo ihr Geist nicht unmittelbar damit verbunden ist. Wo sie daher aber auch den Freiraum schaffen, in Wahrheit, den dann später der Mensch nützen kann.
Und das einzige Zeichen, also von der Trennung von physischem Körper, ist dieses Hellsehen.
Ja, das ist das deutlichste. Das ist das deutlichste Zeichen dafür. Das deutlichste Zeichen dafür. Und
wobei, also was Hellseherisch ist, vielleicht ein glücklicher Ausdruck. Es ist nichts anderes als die Inversion der Zeit. Durch das Ätherische sehen wir eben die Zeit von der Zukunft auf uns zukommen. Und das ist ja das, was die Amerikaner erleben, dass sie in ihrer ganzen Banalität, die ihnen drinnen steckt, plötzlich was sehen, mit dem sie nicht fertig werden. Warum? Weil sie sind konstruktivistisch von ihrem Denken. Ihr Leben ist konstruktiv aufgebaut durch Logik, also ein Ziel, Strategie, die wird wieder unterteilt in 12 Unterteilungen und so weiter. Und jetzt kommt aber plötzlich was, Erlebnis, dass man hat es ja lebendig, immer Zukunftserlebnis, und dann ist es aus und 2 Tage später erfüllt sie das. Und das wirft das ganze Amerikanische zusammen, denn der Amerikaner ist ein Mensch, der rein äußerlich sagt, ich kann jedes Ziel erreichen, ich muss mein Ziel machen und ich gehe dann den Punkt, bis ich dorthin komme. Jetzt ist aber das ganz anders, aus der Kraft gesetzt. Er sieht, es ist ja das Ziel schon lang da, bevor ich überhaupt darüber nachdenke. Und das
verwirrt sie, ja, also sicher.
Die Basis überhaupt des ganzen aktiven, Initiativen Handelnsweg gebrochen.
Ich sage,
dass die Zeit jetzt von der Zukunft kommt, weil sobald sich der Ätherleib löst vom Physischen, nimmt er nicht mehr die Gesetzmäßigkeiten des Physischen an, sondern die Gesetzmäßigkeiten des planetarisch-sonnenhaften, und das ist eben genau das
Gegenteil. Richtig, ja.
Das ist eine teleologische Zeit. Und das ist der Grund, warum die Leute
so. Ja, natürlich. Ich meine, da gibt es ja auch wieder verschiedene Entwicklungsstufen. Es wird ja auch kommen, dass wir eine gewisse karmische Vorschau haben. Nämlich, wenn wir irgendetwas tun, das wird ersetzen, zunehmend dann die Stimme des Gewissens, dass einfach ein gewisses Bild aufsteigt, was in Zukunft als Ausgleich für die karmische Verfehlung, die wir jetzt begehen, gerade kommt. Und dass wir sozusagen ein Bild davon bekommen. Also das ist auch ja etwas, was eigentlich auf die Zukunft hinweist. Und das hängt auch eben mit Veränderungen im physischen Leib zusammen. Also das hat sich schon seit 2-3 Jahrhunderten etwa, also so Zeit der Französischen Revolution, ein bisschen früher schon, begonnen zu bilden langsam. Also das heißt, das sind auch gewisse leise Umbildungen der Gehirnstruktur und so weiter, die das hervorrufen dann, dass da die Lockerung entsteht, die dann solche Vorschauen in Zukunft ermöglichen wird. Das ist halt ein Prozess natürlich, der über ein paar Jahrhunderte geht, bis das immer mehr Menschen haben. Und das kann aber eben sehr verzerrt hereinkommen und man erkennt es nicht als das, was es wirklich ist. Und solche Bilder werden ja dann oft als solche Vorschaubilder aufgelöst, eben gerade dann, wenn man eben irgendwelche Dinge tut, die nicht so ganz sauber sind und die man sich aber vielleicht gar nicht eingesteht und macht halt das Business das so oder so und mein Gott, geht mal wieder ein paar Leichen, was geht mit dir an, das ist, wo gehobelt wird, fliegen Späne, nicht wahr? Ist ja eh anonym sozusagen. Und gerade durch solche Dinge wird dann aber oft das ausgelöst, weil da kommt sowas hinein, was auch mit dieser karmischen Vorschau nämlich zu tun hat. Und das ist aber eben namentlich bei den westlichen Menschen, also dieses Organ ist namentlich auch so in Frankreich zunächst, also dort, also im Westeuropa mal zuerst hat das begonnen und das hat aber eine Tendenz also nach dem Westen hinüber überhaupt, weil eben auch die Erde halt unterschiedlich gestaltet ist, also die geistigen Kräfte sind unterschiedlich auf der Erde. Warum es also gerade da in Frankreich begonnen hat, hängt auch damit zusammen, die Franzosen waren wieder nicht umsonst die großen Rationalisten, die nüchternen Denker, das hängt auch schon damit zusammen, dass dort einmal wirklich das physische Gehirn wirklich als physisches Gehirn gespürt wird als erstes einmal. Und das ist schon ein Zeichen für eine gewisse Trennung. Solange noch das Ätherische ganz fest damit verbunden ist, ist das eben ein lebendiges Physisches. Und wenn sich das stärker herauszieht und das Bewusstsein da hinunterschaut auf das Feste, dann entstehen aber gerade diese rein physisch-logischen, rationalen Gedanken, die eben fürs rein Tote ja passen, sehr gut passen. Also da ist das sehr stark entwickelt worden. Und in Amerika kommt natürlich hinzu, dass also dort sehr starke arimanische Kräfte natürlich auch mitwirken, einfach aus dem Boden heraus, also von der ganzen Natur her, die den ganzen Prozess unterstützen, indem sie eigentlich den physischen Leib noch toter machen als hier bei uns. Und dann muss zwangsläufig die Trennung kommen, weil der ist dann teilweise eben gar nicht mehr, lässt sich gar nicht mehr ergreifen vom Leben. irgendwo. Also das heißt, die tragen Toteres in sich als wir. Das heißt deswegen nicht, dass früher sterben müssen, das heißt das gar nicht. Also überhaupt, das Interessante ist ja, dass wir gerade in einem arimanischen Zeitalter eher länger leben. Und das liegt einfach daran, weil der Lebensprozess viel zäher und langsamer abläuft bei uns. Das ist der Hauptgrund einmal, warum sich das Leben sozusagen durchschnittlich verlängert. Weil die Maximalgrenze, die ist schon vor Jahrtausenden auch erreicht worden von Einzelnen halt. Aber in anderer Weise, heute ist es also so, dass man halt länger konserviert wird, was so will irgendwie. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung.
Sterilisierte Milch.
Ja, genau. Ist ein bisschen pasteurisiert. Also das sind so Anzeichen dafür. Naja, also das Wichtige für unser Thema ist jetzt, dass dieses reine Jahwe-Prinzip, dass das aber eben auch durchbrochen werden musste oder jedenfalls durchbrochen worden ist. Und eben auch, um die Menschheit wirklich ja in Wahrheit tiefer hinunterzubringen in das Physische, aber gerade dadurch den Menschen erst wirklich als Individuum die Freiheit zu ermöglichen. Also das reine Jahwe-Bewusstsein hätte auch nicht die individuelle Freiheit des Menschen gebracht. Sie hätte eines gebracht, das hätte sie bringen können. Sie hätte bringen können, dass das Christusbewusstsein durch die ganze Menschheit wirkt. Aber die Menschheit als Ganzes. Ohne dass der Einzelne es durch sich wirken lassen kann. Und die höhere Stufe ist eigentlich, dass wir als Einzelner so weit kommen, sagen zu können, sozusagen nicht ich, sondern der Christus in mir. Also dass er durch das Ich wirkt, was aber die Individualität überhaupt nicht auslöscht, ganz im Gegenteil. Das ist also etwas, was dazukommt und was in dem reinen Jahwe-Menschen im Grunde noch gar nicht vorgesehen ist. Sondern da ist dieses Gesamtmenschheitsbewusstsein vorgesehen und das wird natürlich auch kommen, das Christliche steuert das ja auch an, aber eben mit darinnen enthalten dem Individualbewusstsein durch des einzelnen Menschen, durch das auch der Christus wirken kann. Also das hat eine etwas andere Qualität dann. Und erst aus diesem Zusammenschluss der einzelnen menschlichen freien Bewusstseine entsteht dann dieses gesamtmenschheitliche Bewusstsein irgendwann einmal. Also entsprechend diesem Wort, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Dann kann noch mehr hereinkommen. Aber es gibt eben das andere auch nicht ich, sondern der Christus in mir. Und das hätte es mit dem alten Jahwe-Bewusstsein nicht geben können. Da hätte es geben können, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wobei auch nicht ganz, weil sie hätten dann nicht als Einzelne sagen können im Namen des Christus. Weil dazu gehört das nicht ich, sondern der Christus in mir. Also das hat ein bisschen eine andere Qualität sozusagen. Und es musste also durchbrochen werden, diese Geschichte. Und das spielt eben auch eine Rolle bei dem Tempelbau, dass eben der Salomon diesen Tempel so in der Art nicht bauen kann, alleine. Der könnte also diesen Tempel nicht auf die Erde stellen in der Form. Nämlich, dass er wirklich Vorbild wird auch des Menschen, wo im einzelnen Menschen, im einzelnen Individuum wirklich dieses Christusbewusstsein aufleuchten kann. Dazu reicht es nicht. Dazu braucht er also diesen Hiram Abif, der also zu den Kains-Söhnen zählt, also zum Kains-Geschlecht, die ja in der Bibel immer sehr schlecht wegkommen, weil er den Bruder erschlagen und so weiter, wissen wir ja. Aber das sind auch die, das kommt ja letztlich aber trotzdem auch in der Bibel deutlich heraus, das sind die Handwerker sind, die Künstler sind, und also die gehen alle aus dem Kainsgeschlecht heraus. Das sind die anfangen, die Erde umzuarbeiten. Also das heißt, die das Geistige tiefer herunterholen, in Wahrheit. Die sind notwendig. Und das hängt ja zusammen, jetzt laut Tempellegende, damit, dass dieser Kain ja eigentlich gar nicht direkt ein Sohn Adams ist, sondern hervorgegangen ist aus der Verbindung eines der Elohim mit Eva. Also bevor noch Adam und Eva zusammenkommen, sozusagen, gibt es eine Verbindung des eines Elohim mit Eva, und daraus geht eigentlich das Kainsgeschlecht heraus. Und zwar, was haben die drinnen? Da er als ein Elohim sich verbindet, ist eben gerade nicht dieses Gemeinschaftsbewusstsein drinnen. Er bringt alte Kräfte mit hinüber, also die Kräfte aus der alten Mondenzeit namentlich, das heißt astralische Kräfte letztlich, weil aus der Mondenzeit, dort ist das Astralische besonders ausgebaut worden, und da vielleicht auch nicht ganz aus der reifsten Zeit, wie es also ganz am Ende eigentlich erst da war, weil wir sagten ja auch, diese Weisheit, die etwa der Salomon hat oder die Gemeinschaft der Elohim repräsentiert, das ist diese Weisheit, die am Ende der Mondenentwicklung da war. Da war die Welt erstmals so geordnet, dass sie ganz weisheitsvoll ist. Aber das ist ganz am Ende erst. In unserer Erdenwelt sehen wir das als die Naturgesetze jetzt drinnen wirken. In der weisheitsvollen Naturordnung, die wir eigentlich überall finden. Die alte Mondenwelt hat ganz anders begonnen. Da hätte es solche Naturgesetze, wie wir sie haben, nicht gegeben. Hat es nicht gegeben. Also das war eine viel chaotischere Welt und viel weniger Regelmäßigkeiten drinnen. Das ist erst jetzt hereingekommen. Also das heißt, dieser eine Elohim nimmt eigentlich alte Mondenkräfte aus einer früheren Mondenzeit sogar heraus, also nicht ganz am Ende. Diese Kräfte sind was viel Leidenschaftlicheres, wenn man so will, aber natürlich auch etwas Unharmonischeres. Aber da tut sie was, und es ist eben auch diese Leidenschaftlichkeit, die Begeisterungsfähigkeit, wenn man so will. Weil diese Jahwe, reine Jahwe-Weisheit ist im Grunde auch ganz nüchtern irgendwie. Also so die eigentliche Begeisterung, so was wir darunter verstehen, dass man Enthusiasmus dafür hat und sich entzündet dafür, das wäre da gar nicht drin, die ist halt selbstverständlich da, und selbstverständlich stellt man sie in die Welt, ohne sie weiter zu echauffieren dabei, mit völliger Gelassenheit fließt die heraus, und das ist es. Und was diese Kainssöhne haben, das ist halt gerade natürlich auch diese Leidenschaftlichkeit darinnen, einmal zu sagen, jetzt, ja, wunderschöne Harmonie, alles, aber wir wollen was Neues, wir probieren das umzuändern und nehmen in Kauf, dass einmal die Harmonie auch gestört wird. Weil auch das muss uns klar werden, Weiterentwicklung bedeutet immer, dass wir ein Vollkommenes aus der Vergangenheit wieder, naja, wenn man so will, zerstören müssen, bis zu einem gewissen Grad. Wir müssen sagen, aus, das hat seine Vollkommenheit erreicht, aber es ist ein Endzustand. Und wenn der ewig fortdauern würde, steht alle Entwicklung, und es gibt nichts Neues mehr. Also es geht nicht weiter, es ist ein Ende, dann ist im Grunde letztlich tot. Also so weisheitsvoll kann die Welt gar nicht sein. Wir müssen also die Harmonie stören, wir bringen Unordnung hinein. Das Böse von mir, was kommt dadurch auch in die Welt hinein, aber es ist die einzige Chance, um vielleicht zu einer noch höheren Stufe aufzusteigen. Also die geht immer durch den Abbau auch des Vorhandenen. Und das machen heute keine Söhne, die tun das. Also das hängt mit den astralischen Kräften sehr stark zusammen. Jetzt ist die Frage, ob noch andere Kräfte hineinspielen, zum Beispiel Kräfte, die aus der alten Sonnenwelt hereinkommen. Kräfte, die aber dann wahrscheinlich sich auch zunächst einmal so äußern werden, dass sie diese wundervolle Jahwe-Weisheit irritieren, dass sie da eine Störung hineinbringen. Und da gibt es jetzt ganz was Interessantes, also ist jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit der Tempellegende. Die Tempellegende hängt eben zusammen mit den Kainssöhnen, die also hervorgehen aus der Verbindung von einem der Elohim mit Eva. Es gibt aber ja so eine merkwürdige Erzählung bei den Hebräern auch von Adam, von Lilith, von Adams erster Frau. Also jetzt wird es noch kurioser. In der Bibel ist natürlich kein Wort drin, weil da steht schon nicht, dass ein Elohim da mit der Eva irgendwie vorher ein Bandschal hatte, davon steht nichts. Darf man sich natürlich nicht so irdisch vorstellen. Und von Adams erster Frau steht schon gar nichts drinnen, Lilith. Obwohl es dann also in späteren hebräischen Überlieferungen vorkommt. Goethe schildert es auch dann in seinem Faust im ersten Teil, irgendwo, wo sie in der Walpurgisnacht sind. Der Mephisto führt da halt den Faust durch diese ganze Walpurgisnachtsgeschehen, halt, um ihn da möglichst abzubringen von seinem Weg. Und irgendwo stoßen sie dann auch auf die Lilith, die da mit ihren schönen Haaren irgendwo liegt und prangt und die Männer verführt und halt aber auf Abwege irgendwo führt. Und der Faust sagt dann, wer ist das? Und sagt, Lilith ist das, Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor dem Schmuck, mit dem sie einzig prangt und so weiter. Und also, wie geht diese ganze Geschichte zu? Was hat es mit der Lilith auf sich? Also der Name Lilith kommt vermutlich aus dem Sumerischen oder Babylonischen, also aus dem Sagenkreis dort irgendwo. Da gab es eine Lilithu, die so, naja, etwa die Bedeutung hatte, halt wie weiblicher Dämon. Also es ist irgendwie so nicht eine ganz koschere Gestalt jedenfalls. Zählt also nicht ganz zu den hellstrahlenden, lichten Figuren. Es gibt also einen sumerischen Mythos von Inanna und dem Hulupu-Baum. Ganz interessant. Der Hulupu-Baum ist sowas wie der Weltenbaum, also von mir aus auch der Baum der Kabbala, wenn man so will, ist ja auch nichts anderes, der Baum des Lebens, irgend sowas. Das ist also der Hulupu-Baum. Dass es ein Baum ist, zeigt immer, dass es was mit den Ätherkräften ganz besonders zu tun hat. Das Pflanzliche ist immer ein Bild für die Ätherkräfte. Also, das heißt, auch der Sephirot-Baum hat insbesondere was mit den Ätherkräften zu tun. Und natürlich wirken die anderen Weltbereiche auch hinein, aber so der Kern des Sephirot-Baumes, dieser 10 Sephirot, ist die ätherische Welt. Und wir haben vor x Semestern haben wir mal gesprochen über diese ersten kabbalistischen Werke, und da gab es zum Beispiel das Sefer Yetzira, wo erstmals so das erwähnt wird, auch dieser Sephirot-Baum, und Yetzira ist die Ätherwelt. Das Buch der Ätherwelt ist das eigentlich. Also dort fängt es an. Und nur später stellt sich dann heraus, ja natürlich, aber dieses ätherische Gebilde hat natürlich auch Beziehungen zur Astralwelt, es hat Beziehungen zur schöpferisch-geistigen Welt, die darüber ist, und es hat Beziehungen zur Erdenwelt, unten, also zur physischen Welt auch. Aber der Kern ist eigentlich das Ätherische. Also es ist ein Weltenbaum. Und das hängt auch eben zusammen mit dem Baum des Lebens, beziehungsweise mit dem Baum der Erkenntnis, also mit diesen zwei Bäumen, die aber dann ineinander verschlungen sind und die miteinander zusammenhängen irgendwie auch. Also mit diesem Ding hat auch dieser Hulupu-Baum der Inanna etwas zu tun. Inanna ist eine weibliche Göttin aus dem babylonischen Sagenkreis heraus, vergleichbar der Venus. Also aus dem römisch-griechischen Sagenkreis, also ist auch die Venus zugeordnet. Im Übrigen, die Venus ist so schön jetzt, die ist so nah, so riesig, seht ihr sie immer am Himmel? Ja, sie ist, also ich bin jedes Mal fasziniert, das ist so ein Batzen jetzt. Das, man glaubt gar nicht, ist das jetzt wirklich die Venus, kann die so groß sein? Das, also die muss ganz nah sein zur Zeit.
Der Mond war auch schön.
Mond ist, ja, richtig. Also die Inanna ist also die Venus, die Venusgöttin. Ist später mit der Ishtar auch gleichgesetzt worden in Babylon. Also die Inanna, die zieht also durch die Welt und findet den Weltenbaum am Ufer des Euphrat. Also natürlich nicht in der äußeren Welt in Wahrheit, aber wie immer schildert man es halt durch äußere Bilder. Also man darf da denken an die Ströme, die durchs Paradies fließen oder so. Aber das sind niemals die äußeren Flüsse gemeint, das sind eben ätherische Strömungen, die da sind. Und also sie streift eben ziellos durch die Welt und am Ufer des Euphrat findet sie diesen Weltenbaum und sie gräbt ihn aus und pflanzt ihn in ihren heiligen Garten. Also die Inanna hat auch einen heiligen Garten. Und dort pflanzt sie den Baum und dort erst entfaltet er wirklich seine volle Pracht. Also man kann wirklich so ein bisschen denken auch an die Paradieseserzählung, also und da in der Mitte als schönster Baum steht, also dieser Hulupu-Baum. Er wurzelt tief in der Erde und seine Äste ragen weit bis in den Himmel hinaus. Also er ist eine Verbindung auch zugleich zwischen dem Irdischen und dem Himmel, also dem Kosmischen draußen. Was ja das Ätherische auch sehr stark macht, nicht wahr? Was das Irdische belebt, ist ja das Ätherische. Also jeder Baum ist eigentlich ein Bild dieser Kräfte, die was aus dem Kosmos holen und in die Erde hineinführen. Das ist ja ein wunderschönes Bild eigentlich. Jede einzelne Pflanze tut das im Grunde. Also jeder ist so ein kleiner Baum des Lebens auch irgendwo. Es hat was damit zu tun auf jeden Fall. Halt ein sehr einseitig verzerrtes Abbild. Und dieser Baum also wächst da in diesem heiligen Garten der Inanna. Aber nach und nach machen sich dort einige merkwürdige Mitbewohner gemütlich in dem Baum. Also da nistet sich jetzt alles Mögliche ein. Nistet sich ein im wahrsten Sinne des Wortes, da gibt es einmal den Vogel Anzu. Der Vogel Anzu schaut recht merkwürdig aus, ganz genau weiß man nicht, wie er ausgeschaut hat. Also wie die Imagination ist, es gibt nämlich Abbildungen schon natürlich in den Reliefs, die nicht alle ganz gleich sind. Er wird manchmal als Löwenadler dargestellt. Also das ist sogar die häufigste Form. Das heißt, er ist ein Adler, der ganze Körper eigentlich, die Flügel, das ist alles adlerartig. Und er hat aber einen Löwenkopf, einen deutlich erkennbaren Löwenkopf unter Umständen, aber mit einem Schnabel noch dran, der so sägezahnartig ist, also ein merkwürdiges Gebilde. Es gibt auch andere Überlieferungen, nach denen er ein fledermausartiges Gesicht hat. Also es ist ein sehr merkwürdiger Vogel auf jeden Fall. Und man sieht es ihm so irgendwie in seiner Gestalt, so ganz geheuer ist er auch nicht. Da gibt es auch einige Geschichten, da ranken sich um diesen Vogel Anzu. Der hat tatsächlich auch so ein bisschen was angestellt. Also er hat dem Enlil, das ist auch so einer der oberen Götter der Babylonier, dem hat er zum Beispiel die Schicksalstafeln gestohlen. Und die Schicksalstafeln, die sind Ausdruck dessen, also die Welt zu beherrschen. Also wer die Schicksalstafeln hat, beherrscht die Welt. Und zwar namentlich, interessanterweise beherrscht er sie dadurch, dass er alles in seinen Urzustand zurückversetzen kann und sozusagen von vorne wieder neu anfangen kann. Eigentlich sind das die Tafeln sozusagen, also in denen das Weltenkarma eingeschrieben ist im Grunde. Das heißt, wer diese Tafeln hat, der kann in gewisser Weise mit dem Weltenkarma umgehen und da, genau. Also das ist was sehr Mächtiges und das wird dem Enlil eben gestohlen durch den Anzu. Allerdings kann er es auch nicht behalten, es wird ihm dann wieder weggenommen. Also die Mutter des Enlil, die nimmt es ihm wieder weg und zum Schluss kriegt es der Enlil wieder. Also der Anzu geht leer aus. Aber jedenfalls, er hat so seine eigenen Bestrebungen irgendwie. Na, der nistet sich jedenfalls jetzt in diesem Hulupu-Baum oben in den Ästen irgendwo ein, baut dort sein Nest. Also er hat dann auch Nachkommen und so, wurzelt sich dort ein. Also nistet sich dort ein. Ein Wurzeln mehr, also das heißt in der Gegend der Wurzeln, nistet sich eine Schlange ein. Eine Schlange, die wohnt also da in den Wurzeln des Baumes. Und der Baumstamm selbst, also das, was Himmel und Erde miteinander verbindet, wo also diese ätherischen Strömungen auf und ab gehen, dort wohnt sich ein eben die Lilith. Dort ist jetzt die Lilith. Also wir haben drei verschiedene Kräfte, die da drinnen sind. Die Lilith entspricht dem Mittleren, dem was also mit dem eigentlich Ätherischen stark zu tun hat. der Vogel Anzu, das hat mehr nämlich mit dem Australischen zu tun, die Schlange unten, die da im Erdreich will, da geht es schon bis ins Physische hinein, hinunter. Also mit diesen drei Dingen hat das auch etwas zu tun. Und diese Inanna will aber jetzt den Baum fällen. Sie will sich nämlich daraus ihre Herrschaftsinsignien schnitzen und bauen lassen, also ihr herrschaftliches Bett, ihr Zepter und weiß Gott was alles, das, und ihr Thron, das soll alles aus dem Holz dieses Baumes verfertigt werden. Und nur dazu muss also diese Mitbewohner loswerden und die wollen das verhindern. Und sie selber also schafft es nicht, den Baum zu fällen, sie ruft dann ihren Bruder, Utu heißt der. Interessanterweise noch späteren Überlieferungen bezieht man das dann manchmal auch auf den Gilgamesch, dass der Gilgamesch gekommen sei und der Inanna geholfen hätte, diesen Baum zu fällen. Und also der setzt sich durch gegen diese drei Mitbewohner, also die flüchten, der Vogel Anzu fliegt also auf in den Himmel hinauf und baut also in den Bergen des Himmels irgendwo sein neues Nest. Die Schlange verkriecht sie irgendwo unter der Erde und die Lilith flieht in die Wüste. Die flieht in die Wüste, also auch die muss weg. Und seitdem haust sie dort in der Wüste und seitdem ist sie also nicht freundlich gesinnt. Das heißt, seitdem ist sie eher ungut, ihr zu begegnen. Und sie hat jetzt etwas zu tun, nämlich auch mit den Kräften, die töten können. Also sie, die eigentlich so dort drinnen sitzt, wo gerade die Lebenskräfte ist, aber wie immer, wer die Lebenskräfte in der Hand hat, hat natürlich auch die Macht zu töten. Also jeder Heiler zum Beispiel hat immer, also wenn es wirklich aus geistigen Kräften heraus in Wahrheit auch immer die Fähigkeit zu töten oder diese Krankheit hervorzurufen, die er heilen kann. Das eine geht ohne dem anderen nicht. Daher eben ganz wichtig, die ganz hohe moralische Reinheit, die so ein Mensch haben muss, weil sonst könnte er damit also ein großes Unheil anrichten. Und gerade die höchsten Kräfte sind immer die gefährlichsten natürlich. Also in der Bibel selber wird die Lilith kurz einmal erwähnt, allerdings da noch lange nicht als Adams erste Frau, sondern nur, dass es sie irgendwo gibt. Also da wird dann nur geschildert, wo ist das im Buch Jesaja, sehe ich da gerade, wird das geschildert. Da wird also geschildert, wie die Stadt Edom zerstört wird, also dort leben halt auch sehr viele sündige Menschen und die wird also durch Jahwe zerstört und in den Ruinen dieser Stadt und in der Wüste rundherum, dort hausen also alle möglichen wilden Tiere und dämonischen Wesen und darunter auch die Lilith. Also das wird nur erwähnt, dass die dort auch haust.
Es ist übereinstimmend.
In der jüdischen Überlieferung ist dann die Geschichte mit der Lilith noch sehr, sehr weit ausgebaut worden. Also da ist zum Beispiel, also eine der Überlieferungen sagt dann, also Lilith wurde eben aus demselben Lehm, aus derselben Erdenmasse geschaffen wie Adam. Das heißt, es bezieht sich auf den zweiten Schöpfungsprozess, weil dort ist es ja dann erst so deutlich. Ich meine, zwar ist da auch schon vom Ackerboden die Rede, aber ganz deutlich ist es dann also in der zweiten Schöpfungsgeschichte. Und also Lilith wurde aus demselben Lehm wie Adam geschaffen und war ihm völlig ebenbürtig. Und die Geschichte sagt dann, aber dass Adam von Lilith verlangt hat, dass sie sich ihm unterordnet, dass also er der Chef ist und sozusagen sie ihm folgt. Und darum ist die Lilith zum Beispiel oft, also heutzutage bei Feministinnen ist gern Lilith so die Leitfigur, weil die hat sich schon gegen den Adam aufgelehnt und wollte ihm nicht untertan sein. Die Hebräer erklären das damit, ja, dass also, ja, sie ist zwar aus demselben Lehm wie Adam erschaffen, aber das ist verunreinigt worden, da hat einer reingespuckt, nämlich der Samael. Der Samael ist aber einer der Erzengel, bitte. Ist einer der Erzengel, der mit der Mars-Sphäre zu tun hat. Also das heißt, sie ist sozusagen verunreinigt durch die Mars-Kräfte und das passt ihnen halt nicht. Also daher war sie so aufsässig irgendwie, wie das die Hebräer halt nicht wollen. Die sind halt schon sehr, damals überhaupt sehr patriarchalisch gewesen und die Orthodoxen sind es heute noch sehr stark. Und also das heißt, sie wollte ihm nicht untertan sein und verließ dann das Paradies aus eigenem Entschluss und ging in die Wüste, weil eigentlich alles, was außerhalb des Paradieses ist, ist sowieso Wüste. Und dort, wie dann natürlich die Legende erzählt, also verkehrte sie mit allen möglichen Dämonen und so, also sie hat Nachkommen gezeugt und das sind natürlich alle böse und tausende böse Kinder, die sie zur Welt gebracht hat. Aber sie blieb unsterblich, weil die ganze Geschichte ist noch passiert, bevor die luziferische Versuchung im Paradies war. Das heißt, sie ist gegangen, bevor überhaupt die luziferische Versuchung stattgefunden hat im Paradies. Das ist auch interessant. Die war erst nachher, weil nämlich als die Lilith, so geht die Geschichte, weitergegangen ist, jetzt war der Adam wieder einsam und jetzt hat man ihm also die Eva gegeben. Jetzt kommt also erst die Geschichte mit der Eva und da kommt dann die Geschichte mit dem Apfel und mit dem Luzifer und so, und da taucht die Schlange im Übrigen dann wieder auf. Und aber da war die Lilith schon außerhalb des Paradieses. Zumindest laut der meisten Dinge. Andere sagen, nein, sie hat sie wieder reingeschlichen und eigentlich war sie die Schlange, die den Apfel hergegeben hat. Gibt es übrigens ein Bild von Michelangelo, wo er genau das malt.
Ist das die Kali im Indischen?
Ja, genau. Ganz genau. Da sieht man den Adam und Eva und mit dem Baum gewickelt, so schlangenartig, das ist die Lilith. Die Schlange in Form der Lilith. Das ist nämlich nicht der Luzifer. Und einige Geschichten gibt es zum Beispiel, die dann sagen, ja, die Lilith, und das sagt der Steiner auch, also so sagt er das auch weiter, sozusagen, dass die Legenden erzählen, dass sie eigentlich Luzifers Mutter ist.
Die Lilith,
ja.
Das muss doch auch am Mondenzustand gewesen sein, oder?
Es hat insofern, hat es was ganz Richtiges, weil diese Lilith-Kräfte nämlich was zu tun haben, sogar noch mit dem davorliegenden Zustand, mit dem alten Sonnenzustand. Mhm. Und die luziferischen Kräfte, also dass sie eben wirklich luziferisch werden, also das heißt, etwas Zurückgebliebenes werden, beginnt ja erst in der Mondenzeit, in der nachfolgenden. Lilith geht schon zurück auf die alte Sonnenzeit, hängt eben daher nicht unmittelbar mit den astralischen Kräften zusammen, sondern mit den Ätherkräften, weil auf der alten Sonne wurde der Ätherleib des Menschen geschaffen oder die Grundlage gelegt. Das hat er viel zu erzählen, der Carsten.
Also doch die Mutter von
in diesem Sinne ganz richtig, ja, in diesem Sinne ganz richtig. Also, weil man kann überhaupt auch diese Kräfte, also wie wir vorher besprochen haben, das, was da aus der Verbindung Evas mit dem einen Elohim hervorgeht, das sind alte Mondenkräfte. Die alten Mondenkräfte, das ist im Grunde eine der Mütter. Wir haben immer von diesen Müttern gesprochen, die eigentlich diese vorangegangenen planetarischen Zustände letztlich repräsentieren. Das heißt, diese Geschichte mit Eva und dem einen Elohim bezieht sich auf die Mutter, die aus dem alten Mondensein stammt. Die Lilith bezieht sich im Grunde auf den alten Sonnenzustand, also auf diesen mütterlichen Zustand, wenn man so will. Hat was damit zu tun. Und es ist auch ganz wichtig, also als Steiner spricht über Goethes Faust und eben auch auf diese Lilith-Szene zu sprechen kommt, da sagt er nämlich ganz deutlich, was ist jetzt diese Erscheinung der Lilith? Wann erlebt man das? dieser Faust wird ja in dieser Walpurgisnacht durch den Mephisto in einen Art Rauschzustand oder in einen Art ekstatischen Zustand hineinversetzt, weil eine gewisse Lockerung passiert. Die Lockerung geht so weit, dass sich sogar der Ätherleib beginnt zu lockern. Und die Lilith ist nichts anderes als eine Imagination des Ätherleibes. Und das heißt, bestimmte Kräfte namentlich, die im Ätherleib wirken, die werden da sichtbar drinnen. Und das heißt, in Wahrheit, was dem Faust da erscheint, ist sozusagen in Wahrheit sein eigener Ätherleib oder eine gewisse Seite seines eigenen Ätherleibs. Und das heißt, die Lilith hat was zu tun mit den Kräften in unserem Ätherleib. Das ist wichtig. Und während eben das, was da mit Eva und dem einen Elohim zu tun hat, mit unserem Astralleib zu tun hat. Und
Adam und Eva mit dem Physischen.
Oder? Adam und Eva hat was mit dem Physischen zu tun, beziehungsweise auf der anderen Seite mit dem Ich, aber mit dem, zunächst einmal mit dem Jahwe-Ich, mit dem Gemeinschafts-Ich noch. Also das noch nicht individualisiert ist. Und man könnte sagen, was eigentlich Salomo bauen will als Repräsentant dieses reinen Jahwe-Bewusstseins, ist ein physischer Leibestempel für dieses gemeinsame Jahwe-Ich. Und dazwischen gibt es aber jetzt die zwei anderen. Also er braucht eben einerseits den Tempelbaumeister, der aus dieser astralischen Strömung Eva mit dem einen Elohim kommt. Und jetzt wird es noch interessanter, weil es gibt im Hebräischen auch Legenden, die jetzt nämlich die Lilith, ich denke, wir sind ja in der ganzen Tempellegende, die Lilith taucht aber nirgends auf. Die müsste doch in Wahrheit auch irgendwo auftauchen. Sie taucht auch auf, weil es gibt einige Legenden, die, da wird doch erzählt in der Tempellegende, ich weiß, ich habe sie noch nicht vollständig erzählt, aber beim Salomon weiß man, da kam doch auch der Besuch der Königin von Saba, dieser legendären Königin von Saba, die sehr weise ist und so weiter, die da hineinschneit und die eben auch in der Tempellegende eine sehr wesentliche Rolle spielt, weil sie eben zuerst zum Salomon zuneigt, aber dann lernt sie eben den Hiram kennen und der fasziniert sie noch mehr und dann ist der Salomon sauer und da passiert halt dann einiges. Aber es gibt eben Legenden, die sagen, in Wahrheit sei diese Königin von Saba die Lilith gewesen. Also da kommen diese Lilith-Kräfte zumindest hinein. Das heißt, mit der Königin von Saba kommt noch etwas anderes hinein. Und die Königin von Saba, nämlich diese Siebenzahl, die hat wieder was mit dem Ätherischen zu tun. Wenn wir ganz am Anfang davon gesprochen haben, Sieben-Tage-Werk, das hat was mit Entwicklungszuständen zu tun. Entwicklung hat immer einmal primär auch was mit dem Ätherischen zu tun, was dahinter steckt. Das Leben baut, das nicht bei Entwicklung heißt, dass ein Lebensprozess stattfindet, der gewisse an einem Nullpunkt beginnt, auch wenn wir immer sagen, das spielt in der Astralwelt, das hat damit gar nichts zu tun, aber dass sich da was lebendig entwickelt, sind trotzdem ätherische Kräfte drinnen. Das Ätherische heißt immer, dass was einmal ganz klein als Keim anfängt, dann sich langsam entfaltet, irgendwann seine Blüte erreicht und dann sie wieder zurückzieht, zur Frucht, zum Samen oder sonst was. Das ist auch bei jedem Entwicklungsprozess und der hat auch im Grunde immer sieben Stufen, sieben große Stufen, durch die er durchgeht. Und die Königin von Saba, von Sheba, das heißt eigentlich sieben, nämlich nichts anderes. Und darum sprechen wir über das Ganze auch jetzt am siebten Schöpfungstag, dort am siebten Tag, weil da wird nämlich auch, das ist ja auch das Geniale, da beginnt jetzt die Überleitung dann zur Schilderung dessen, was im Ätherischen direkt passiert. Mit der Siebenzahl leitet es über. Also der Gesamtbau dieser Bibel, also ist namentlich also dieser fünf Bücher Moses, das ist genial in Wahrheit. Die Architektur, die dahinter steht. Und das erkennt man aber wirklich nur, wenn man so wie Steiner also diese Dinge durchschauen kann. Also die Theologen kommen auf das überhaupt nicht drauf. Da heißt dann, ja, wieso gibt es da zwei Schöpfungsgeschichten? Ja, das sind verschiedene Überlieferungen, das hat man halt irgendwie zusammengestoppelt. Und weil, dass es Moses, von Moses stammt, glaubt sowieso keiner. Das waren halt irgendwelche Autoren, die verschiedenste haben das niedergeschrieben und dann hat man das irgendwie zusammengebastelt. Und man untersucht es dann philologisch und dann findet man die verschiedensten Schichten klar, weil die natürlich, was überliefert uns worden ist schriftlich, ist natürlich zusammengebastelt, das ist schon klar. Weil das Originale ist ja mal geistig empfangen worden, bis das niedergeschrieben ist und was dann an Dokumenten überbleibt, da ist natürlich viel herumgebastelt worden. Und darum ist es auch gar nicht leicht, immer den Urtext halt wirklich zu finden. Aber also die erkennen das überhaupt nicht. In Wahrheit ist das absolut präzise architektonisch gebaut, dass das eben 7 Stufen hat und mit dem 7. und wo dann die 7 so oft erwähnt wird, dann geht es als nächstes wirklich hinein in die Ätherwelt. Weil die Ätherwelt, die Zahl der Ätherwelt könnte man sagen, ist die 7. So wie in einer gewissen Weise nämlich in Wahrheit die 3-Zahl, die Zahl des Astralischen ist. Wenn man sich dann wieder fragt, wo kommt das da drin vor, die 3-Zahl, die ganze Zeit, das spielt in der Astralwelt und die 3-Zahl steht für die Astralwelt, wo kommt denn das da vor, könnte man es auch einmal fragen, irgendwann. Es gibt so viele Dinge, die man noch untersuchen kann und wo was zu finden ist drinnen. Und aber jetzt, um auf die Königin von Saba zurückzukommen, die Königin von Sheba, also die Königin der 7. Die hat was mit der 7 zu tun. Man bezieht es dann mal auf die Plejaden oder sonst irgendwas, oder auf die 7 Planeten, oder weil sie die kosmische Weisheit in sich hatte. Ja, ja, natürlich. Die Weisheit der ganzen Ätherwelt, die bringt sie mit. Und so gesehen ist es auch wichtig, dass es dieselben Kräfte sind, die mit der Lilith zusammenhängen. Und aber natürlich auch ganz schrecklich wirken können, wenn sie falsch eingesetzt werden. Weil die höchsten Lebenskräfte sind die, die auch falsch eingesetzt dann zerstörerisch wirken können und die dann tötende Kräfte sein können. Und daher dichtet man dann der Lilith auch diese Wirkungen stark an, die halt in Wahrheit aber dadurch entstehen, dass die Menschen diese Kräfte falsch gebrauchen oder missbrauchen in Wahrheit. Und dann dichtet man so namentlich der Lilith an, dass die ist schuld. Also wenn Neugeborene sterben, dann ist das also die Lilith, die dahinter steht, die aus Neid eben die jetzt umbringt und so weiter. Also da gibt es halt dann alle möglichen Geschichten. Aber wichtig ist eben der Kern, dass man sagt, mit diesen ätherischen Kräften ist was einerseits ganz Hohes verbunden, aber wenn es in die falschen Bahnen kommt, was sehr, sehr Gefährliches, was noch viel gefährlicher ist als der Missbrauch des Astralischen. Und diese Dinge kommen eben tatsächlich dann auch in die Tempellegende hinein, mit der werden wir uns dann das nächste Mal weiter beschäftigen, weil jetzt wissen wir noch immer gar nicht so genau, wie es da zugeht, also in groben Dingen. Aber wir haben jetzt einmal das Grundmaterial dazu. Danke für heute.